sprich mit mir.
Das unaufgeregt diskutieren. We had a great
first term. Olaf Scholz hat lange die Notwendigkeit verkannt.
The light of America's promise.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis
mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler. Er ist wieder da. Das habe ich an der einen oder anderen Stelle in Anlehnung natürlich an die Wiederkunft Lord Voldemorts bei Harry Potter gelesen. Donald Trump 2.0. Wie schon 2016 lagen auch bei der Präsidentenwahl am 5. November 2024 die Demoskopen ein bisschen bis ziemlich daneben. Trump zieht also im Januar erneut ins Weiße Haus ein. Seine Republikaner haben auch die Mehrheiten in beiden Kongresskammern. Die auf Lebenszeit gesetzten Richter am obersten Gerichtshof sind mehrheitlich republikanisch-konservativ. Nein, wir wollen in dieser Folge nicht bei Sprich mit mir von den politischen Konsequenzen reden, sondern wie immer über Rhetorik oder in diesem Fall vielleicht eine Art zu sprechen, die unkonventionell ist und erfolgreich. Hallo Klaus.
Hallo Andreas. Was für ein spannendes Thema.
Lass uns mal ein bisschen darüber reden, wie wir vielleicht diesen 5. November erlebt haben, mit wem wir gesprochen haben und wie wir mit den Menschen gesprochen haben an diesem Tag. Denn das war ja nicht das einzige Ereignis.
Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Ich hatte die ganze Zeit in meinem Umfeld diskutiert, bei mir in der Kanzlei, auf den Seminaren, aber auch mit meinem Vater ganz viel. Und ich wollte, dass es nicht passiert. Und habe das wie so ein Mantra vor mir hergetragen, unter uns. Ich hätte besser hinschauen können und auch sollen, weil die Anzeichen waren sehr deutlich. Jetzt im Nachhinein kann man schlau dahersprechen. Doch ganz ehrlich, wenn man sich den Wahlkampf anschaut und wie da was gelaufen ist und wer sich wie positioniert hat und vor allen Dingen wie gesprochen wurde und zu wem, hätte man vieles ablesen können.
Eine sprechende oder sprecherische Lehre, die ich daraus gezogen habe, die liegt 8 Jahre zurück. Damals war ich als Reporter in Washington und habe in der ganzen ARD erzählt, den Demoskopen folgend, Hillary Clinton ist so gut wie durch, das wird die nächste US-Präsidentin. Am Tag drauf habe ich nicht nur zurückrudern müssen, sprecherisch, sondern habe mir an dem Tag geschworen, ich werde nie mehr irgendeine Prognose abgeben, wer US-Präsidentin oder US-Präsident wird. Habe das auch durchgehalten. Also ist alles nochmal wieder anders gekommen. Mit welcher Art zu sprechen hat Donald Trump das geschafft?
Er spricht sehr einfach. Also wilde Satzkonstruktionen sind nicht sein Metier.
Wortsalat manchmal auch.
Ja, aber er spricht sehr einfach und er hat Botschaften, und das müssen wir konstatieren, die offensichtlich ganz klar in die Köpfe zumindest seiner Klientel gehen. Ich habe ihn verlacht dafür, dass er bei McDonald's stand und in irgendeinem Müllwagen mitfuhr. Wenn wir heute die Analysen uns anschauen, und ich weiß nicht, wie vollständig die sind, dann ist es offensichtlich so, dass er die Menschen trotzdem abgeholt hat. Die hatten Nöte, Lebensmittel zu teuer, Migration, Ängste. Und er hat gesagt, ich mache das billiger, die Lebensmittel mache ich billiger. Punkt. Das ist rhetorisch jetzt eher dünn, aber offensichtlich war die Wirkung da. Mit Ängsten hat er gespielt, nehmen wir die Migration. Und dann sagt er, wir schauen erstmal wieder auf uns, also dieses America first, und lass mal die anderen mal außen vor, lass uns mal wieder richtig erfolgreich werden. Und das hören die Amerikaner, aber das weißt du besser als ich, glaube ich, sehr gerne, wenn man die ganze Zeit Weltpolizei war und vielleicht da auch einiges abbekommen hat.
Vielleicht machen wir mal was Ungewöhnliches. Normalerweise machen wir das immer so gegen Ende der Episoden. Aber ich glaube, den O-Ton sich nochmal zu vergegenwärtigen, die Siegesrede von Donald Trump.
Gerne.
Wir haben hier einen kleinen Schnipsel. Sprich mit mir, was uns aufgefallen ist.
The task before us will not be easy, but I will bring every ounce of energy, spirit, and fight that I have in my soul to the job that you've entrusted to me. This is a great job. There's no job like this. This is the most important job in the world. Just as I did in my first term, we had a great first term, a great, great first term. I will govern by a simple motto. Promises made, promises kept. We're going to keep our promises.
Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful and free again.
Ja, die Siegesrede von Donald Trump. Also auffällig inhaltlich ist natürlich Promises made, promises kept. Aber darüber wollen wir ja gar nicht reden, nein, sondern über die Rhetorik. Und das Auffälligste für mich ist, wie auseinanderfällt, geskriptet, da klingt er vollkommen gelangweilt.
Genau.
Und auch irgendwie als jemand, ach, ich will das eigentlich überhaupt nicht sagen. Und in dem Moment, wo er so ein bisschen vom Skript abweicht, an der Stelle zum Beispiel, wo er über den First Term redet, also die ersten 4 Jahre, die er Präsident war, und alles war großartig, da hört man so, ach, da fängt er an, da blüht er auf. Ne? Mhm. Also völlig irre.
Es ist irre, dass er da auch so hin und her wechselt, ne? Ja. Also ist er ein Stück weit gefangen in einem Skript, was dann staatsmännisch da auch formuliert werden muss und ausgesprochen werden muss. Und dann kommt der richtige Donald wieder und fängt an zu fabulieren. Das ist sehr spannend, oder? Dass er sich da auch nicht an eine Sache hält. Vielleicht nimmt er sich die Freiheit auch, scheint so zu sein, wenn man ihn so beobachtet und ihm zuhört hier und da. Aber dieser Wechsel ist wirklich gravierend, gebe ich dir recht.
Absolut. Und vielleicht der Vollständigkeit halber gucken wir mal auf die andere Seite. Viele, viele im liberalen, im linken Spektrum waren sicher, Kamala Harris wird die 47. US-Präsidentin. Ja, und ihre Niederlagenrede, das klang dann zum Teil so, hören wir da auch mal ganz kurz rein.
The outcome of this election is not what we wanted. Not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright as long as we never give up and as long as we keep fighting.
Ja, einerseits ist natürlich interessant, Klaus, dass Trump und Harris beide von Kämpfen sprechen. Auf der anderen Seite natürlich signifikant bei Kamala Harris. Man weiß nicht, ob es einen Schnupfen hat oder ob es wirklich authentisch ist, wie er so die Stimme bricht. Ne?
Ja, ich hatte das auch überlegt, tatsächlich. Weil es hat für mich erstmal lange gedauert, bis sie sich nach dem Ergebnis zu Wort gemeldet hat. Gefühlt, subjektiv. Weil Trump war ja sehr schnell, es war noch nicht offiziell klar, aber er hat sich schon zum Sieger erklärt. Okay, so ist er offensichtlich. Ja. Und dann kommt sie und ich weiß eben nicht genau, ob das ganz authentisch ist. Ich habe eine Interpretation und ich mag auch falsch liegen. Aber sie muss natürlich diese Niederlage eingestehen, akzeptieren und vor die Menschen treten, die sich den Hintern aufgerissen haben im Wahlkampf. Das haben sie. Wir wissen ja, wie viel Spendengelder auf einmal noch locker gemacht wurden. Aber ich rede auch von denen, die von Tür zu Tür gerannt sind und die Menschen angesprochen haben. Und dann will sie kämpferisch sein, aber die Stimme geht weg. Ich glaube, sie ist da nicht. Ich glaube, die ist am Boden zerstört. Und ich glaube, die hat keine Kraft. Ich kann ihr das hoch anrechnen, das zu sagen. Weil inhaltlich, natürlich kämpft man weiter für ein besseres Land, wie auch immer das dann sein mag. Aber in dem Moment ist sie das, glaube ich, nicht. Das sage ich wirklich mit allem Respekt für das, was sie da versucht hat in dieser kürzeren Zeit. Aber ich nehme es ihr mit Verlaub nicht ganz ab.
Und jetzt nehmen wir noch den dritten, den wir alle eigentlich fast vergessen haben,
ja,
auch noch mit dazu. Und das ist der amtierende US-Präsident, der nach der Wahl das sagte.
You can't love your country only when you win. You can't love your neighbor only when you agree. Something I hope we can do, no matter who you voted for, is see each other not as adversaries, but as fellow Americans. Bring down the temperature.
Die Temperatur runterbringen. Das ist wahrscheinlich in Amerika und ich glaube in der westlichen Welt in sehr, sehr großen Teilen, weil wir haben ja am Wahlabend in Amerika hier in Deutschland dann eben auch noch eine ganz faustdicke Überraschung bekommen.
Ja.
Biden konziliant, präsidentiell,
ja.
Handschlag dann ein paar Tage später im Weißen Haus mit Donald Trump. So geht Übergabe von Macht in Demokratien. Und man kann nicht gute Nachbarschaft nur dann pflegen, wenn man immer gleicher Meinung ist. Das sagt Biden.
Ja.
Und das ist natürlich politische, demokratische Kultur in Reinform, ne?
Ich finde das großartig, ganz ehrlich, ich finde das großartig und da siehst du, das ist ein wahnsinnig erfahrener Mann und das ist einfach ein Demokrat durch und durch. Jetzt kann man auch sagen, im Weißen Haus, als Donald jetzt vorbeikam und die beiden da saßen, das war ein bisschen seltsam, die Situation, weil Biden war nur am Grinsen, ich weiß gar nicht. Ja. Aber wie heißt der Satz, die beste Möglichkeit, dem anderen die Zähne zu zeigen, ist ihn anzulächeln. Ja. Genau. Vielleicht war da auch was dahinter. Nur er gibt ihm die Hand und sagt, wir werden dafür sorgen, dass wir hier eine saubere Übergabe machen. Und die wollten nicht verlieren, weil verlieren, mit Verlaub, ist nicht schön.
Ja, im Sport nicht, in der Politik
nirgends.
Nicht.
Vor Gericht übrigens auch nicht.
Denke ich mir.
Es ist nicht schön, es macht keinen Spaß, aber es gehört dazu und ist ja sehr wichtig, das ist ja ganz klar. Aber ihm nehme ich das ab, wie er das sagt. Und er sagt, Demokraten zeigen sich eben auch dann, wenn es mal schwer wird. Und aus seiner Sicht, seiner Partei, ist es gerade richtig schwer wieder, weil Trump wieder da ist. Aber das nehme ich dem Menschen ab. Und das sind die richtigen Worte zur richtigen Zeit, richtig gesprochen, richtig temperiert, wie ich finde. Und dieser Satz, senkt mal die Temperatur, den könnte ich wirklich feiern. Nee, den möchte ich feiern, weil, wie du es anmoderiert hast.
Daumen hoch.
Daumen hoch, weil gerade was in Deutschland passiert, die sitzen irgendwie alle im kochenden Wasser, habe ich den Eindruck, anstatt mal wieder nachzudenken, über was sprechen wir wie und um was geht es. Und deshalb finde ich, diese kleine Sequenz von beiden, finde ich überragend.
Gehen wir vielleicht kurz nochmal nach Deutschland. Eine Bundesregierung, der nicht einmal die Ehre zuteil wird, als solche tituliert zu werden, sondern die seit 3 Jahren nur als Ampel bezeichnet wird, löst sich auf. Neuwahlen in Deutschland höchstwahrscheinlich Stand heute. Wir sprechen Mitte November 2024 im Februar nächstes Jahr. So wird es aussehen. Das am Wahlabend kundgetan in einer Rede, die erstmal ganz sachlich anfängt vom Bundeskanzler Scholz, der sagt, ich habe den Bundespräsidenten gebeten, meinen Finanzminister zu entlassen.
Ja.
Also das ist Scholz, dann Replik Lindner, ich habe alles versucht, ich habe Angebote gemacht und so weiter. Und natürlich jetzt das Karussell in den Talkshows und das wird bis Februar natürlich so bleiben. Was machen wir rhetorisch, was machen wir auf der Tonspur da draus?
Wir können da eine ganze Menge draus machen. Ich möchte eins vorwegstellen, das ist mir ganz wichtig. Wir waren alle nicht dabei und mich ärgert es ein bisschen, wie jeder für sich diese Deutungshoheit reklamiert. Jeder weiß es besser und weiß genau, die FDP hat es provoziert, nein, Scholz konnte nicht mehr, die Grünen haben es angefacht oder nicht. Entschuldigung, wir können in alle Richtungen auch mit politischer Färbung diskutieren, aber deshalb ist es so gut, dass du sagst, lass uns das mal rhetorisch betrachten, vielleicht aber auch von der Haltung, weil die Haltung gehört ja nun mal dazu.
Zur Rhetorik.
Zur Rhetorik dazu, zumindest so wie wir es verstehen. Welche Haltung habe ich hinter all dem, was ich sage, was ich tue? Und deshalb, du musst dir vorstellen, da fängt Scholz sehr staatsmännisch an und ich habe mir das angeschaut und ich dachte, okay, sehr staatsmännisch und plötzlich fängt er an und kommt zu Lindner. Und ich sitze da und ich muss das ja erstmal verstehen, was er inhaltlich sagt, immer noch in diesem staatsmännischen Sound, aber eine Respektlosigkeit, die ich bis heute für absolut falsch halte. Es gehört sich nicht, Punkt. Und er macht das in diesem Kleid des Staatsmannes. Das geht nicht. Ich halte das für nicht gut. Das ist ja fast schon ein bisschen gemein, und das ist jetzt sehr naiv formuliert, das in dieses Kleid zu packen und dann jemanden persönlich anzugreifen. Und das ist doch genau das Thema. Es geht immer auf die Person. Es geht permanent um Personen, Befindlichkeiten, beleidigt sein, nicht beleidigt sein. Und es geht selten um die Sache. Und das ärgert mich gerade sehr. In allen Talkshows, ganz offen gesprochen, die Woche sehe ich in einer Talkshow, wie eine Moderatorin versucht, Christian Lindner dazu zu provozieren, schlecht über Scholz zu sprechen. Sie versucht alles. Ich schätze die Frau sehr, Sandra Maischberger. Aber sie versucht, ihn zu locken, dass er endlich auch abfällig, respektlos über Scholz spricht. Und das macht er nicht. Dafür ist er, sorry, zu klug. Das macht er nicht. Er sagt, das gehört sich nicht. Selbst wenn wir jetzt auseinander sind, wir müssen den Stil wahren. Er nennt es Stil. Und das finde ich gut. Das haben wir bei Biden gerade auch gehört oder gesehen, als er ihm Trump die Hand reicht und sagt, hier, wir machen das. Und das hat doch mit der Sache nichts zu tun. Wir dürfen doch in der Sache ringen, streiten, ohne Ende. Aber das hat doch mit dem Menschen erstmal nichts zu tun. Und das geht mir gerade alles durcheinander und das mag ich nicht. Und das ist schlecht für die Kultur.
Wir haben paar Mal hier schon über diesen zum Teil unheiligen Einfluss sozialer Medien gesprochen, Verkürzung in anderen Episoden, mehr Drama, mehr Konflikt. Und das wirkt natürlich auch in die Rhetorik rein. Nun ist auch kein Geheimnis, wir haben das ein paar Mal schon benannt, wir sind Anhänger grundsätzlich, ich glaube, wir sind beide nicht in der Partei Mitglied, haben aber klar unterschiedlich verteilte Sympathien. Deshalb eine These, du sagst, Scholz ist so staatsmännisch aufgetreten. Könnte es vielleicht sein, dass er hanseatisch unterkühlt gar nicht anders konnte?
Die Vermutung liegt nahe, weil er häufig so auftritt. Aber jetzt kommt ja diese spannende Geschichte, dass alle sagen, Mensch, der wurde ja für seine Verhältnisse nachher richtig emotional, das hätte er mal vorher machen müssen. Und jetzt kommt die Story dahinter, er liest es vom Teleprompter ab, wie wir mittlerweile wissen. Also du wirst erstmalig oder wirst mal emotional, dass viele Menschen sagen, endlich, aber zu spät, das hätten wir uns vorher in den 3 Jahren schon mal gewünscht. Aber dann ist es noch vom Teleprompter abgelesen. Das ist eine Kombi. Andreas, da tue ich mich ein bisschen schwer. Hanseatisch unterkühlt, Achtung, bisschen Schublade, ja, wir haben da auch andere Hansearten. Aber dann vom Teleprompter abgelesen und dann emotional, wie passt das eigentlich zusammen? Mhm. Wie sind da die Drähte geschaltet? Ich kann es dir nicht sagen.
Ganz ehrlich, ich tue mich auch schwer, da irgendwelche Ehrenrettungsversuche zu starten. Ist nicht ganz banal und nicht ganz einfach. Wir waren jetzt bei der Haltungs-, bei der Stilebene. Jetzt lass uns mal zur Rhetorikebene kommen und in die Zukunft gucken. Wir haben diesen Dualismus, man könnte ja im Prinzip Ungarn, Orban dazu nehmen, Meloni in Italien dazu nehmen, etc. pp. Was uns droht oder was Realität geworden ist, mit Blick über den großen Teich hinweg jetzt. Welche Teile rhetorisch sollten, könnten wir uns zu eigen machen aus diesem Repertoire, das wir jetzt als erfolgreich gekennzeichnet haben? Und wo müssen wir das Gegenteil tun und sagen, also wir beide sind überzeugte Demokraten, halten das für ein sehr hohes Gut und verteidigenswert. Also welche Mischung, wenn wir uns projizieren auf die Bühne beispielsweise und sagen, okay, dieses kleine Element von Trump, gar nicht schlecht, könnte ich mal ausprobieren. Und das ist für mich eine rote Linie, da gehe ich nicht drüber.
Ich sage in meinen Rhetorikseminaren immer wieder, dass Trump ein Beispiel dafür ist, Wirkung zu erzielen. Und das ist ja eine Wahrheit, dass viele Menschen, die vermeintlich bedenkenswerte oder auch schlechte Inhalte haben, sehr gut wissen, wie sie das machen, dass sie Wirkung erzielen. Wenn wir jetzt aber sagen, wir wollen die richtigen Inhalte wirklich rüberbringen und die Menschen erreichen, dann müssen wir eben wissen, wie. Und das ist genau dieses Spannungsfeld. Viele, die ich zumindest sehr kritisch sehe, wissen genau, wie es funktioniert. Aber seine einfache Sprache, und ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass wir einfach sprechen, dass wir kurze Sätze verwenden und unsere Zielgruppe ansprechen, das kann er. Offensichtlich, in dem Zusammenhang, hat er auch diese Menschen erreicht und die trauen ihm zu, das ist Wirkung, dass er als Unternehmer oder Macher in der Lage ist, das zu drehen. Und die Amerikaner denken wohl in weiten Teilen, da muss sich etwas ändern, gerade was die Wirtschaft angeht, was das Finanzielle angeht und so weiter. Das heißt, er hat seine Klientel erreicht mit klaren Ansagen. Ich muss das bitte nicht alles gut finden, dass da überhaupt nicht irgendwie bewertet wird, dass er auch völligen Schwachsinn erzählt, Lügen erzählt, Unwahrheiten erzählt, scheint dann nicht mehr ins Gewicht zu fallen. Macht mir Bauchschmerzen, aber wir stellen es gerade fest. Diese Einfachheit ja, aber diese Integrität, die wir auf der anderen Seite haben, den respektvollen Umgang, jetzt neben beiden, bitte, ich muss Lindner auch nicht auf den Podest stellen, aber dass er sagt, ich spiele mit diesem Bashing, das mache ich nicht mit. Das finde ich ganz hervorragend. Das ist humorig, ja. Das ist gut, das macht man so auch nicht. Und jetzt kommen wir genau zu diesem Punkt. Wie führen wir in die Zukunft gerichtet die Debatten? Können wir uns nicht alle mal verständigen, dass wir in der Sache streiten? Kann ich denn nicht einem konstatieren, der aus einem anderen Land kommt oder der hier aus einer anderen politischen Richtung kommt, dass er für sich beschlossen hat, das ist richtig? Muss ich nicht gut finden, aber kann ich nicht jetzt mit diesem Menschen um Argumente und eine Lösung ringen? Warum denn nicht? Muss ich gleich sagen, er ist ein Vollpfosten? Dann werde ich nicht weiter mit ihm reden können.
Nee, der aber macht dann zu.
Der klar. macht zu, aber das haben wir doch die ganze Zeit. Die greifen sich permanent an. Ich meine, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee, du bist nicht so im Fernsehen, genau. Hast du gesagt. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Danke.
Bundestagsdebatte, große Redeschlacht, war die Ankündigung. Da haben sich alle ausgetobt. Das war ja besser als ein Krimi, sich das anzugucken, muss ich ehrlich sagen. Und da gab es ja Sätze, Hammer, ja. Gab es auch ein paar Comedians offensichtlich, die denken, sie wären Politiker. Aber okay. Und da war am Anfang, bevor es losging, stand Merz, Lindner und noch ein paar andere und waren einen Smalltalk am machen. Kommt Olaf Scholz und du hörst es nicht, aber fängt offensichtlich auch an, Smalltalk zu machen. Dreht sich weg und Lindner fängt an, mit Merz zu lästern. Sag mal, hat der noch alle? Der kommt hier hin, als wäre nichts. Du siehst richtig wie auf dem Schulhof, ne? Denkst du, Leute, was ist mit euch? Das Video ist hervorragend, ne? Ganz toll. Und jetzt nochmal, das ist mir so wichtig. Können wir über die Debatten, vielleicht auch über die Streitkultur nochmal neu verhandeln und eine neue Basis einziehen? Das scheint mir wichtig zu sein. Ich habe da einen tollen Gedanken neulich aufgeschnappt. Da geht es um das Streiten. Und da wird differenziert zwischen Debatte und Streit. Weil ein Streit auch emotional ist. Weil bei einem Streit darfst du hochkochen. Bei einem Streit rastest du auch mal aus, weil du sagst, das kannst du doch nicht meinen. Was vertrittst du denn? Und danach nehmen wir beiden, senken wir die Temperatur wieder. Aber wir haben gekämpft. Und jetzt kam da ein toller Satz. Wer die Gegnerschaft nicht zulässt, schürt die Feindschaft. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und da müssen wir hin, dass wir uns trauen zu streiten. Auch emotional. Aber um die Sache, um danach auch zusammen in meiner Welt ein alkoholfreies Bier zu trinken.
Unbedingt, das wäre wünschenswert. Ist natürlich immer eine Frage der Balance. Wen habe ich da auf der anderen Seite? Wer ist mir gegenüber? Und das führt uns zu unserer anderen Rubrik. Und die heißt Sprich mit mir. Der Tipp. Klaus, bei dieser Gemengelage, wo ja nicht nur beim öffentlichen Sprechen, sondern mitten in den Familien da plötzlich irgendwelche Grenzzäune gezogen werden und sagen, das ist nicht sagbar, darüber kann ich mit dir nicht reden und das ist problematisch, glaube ich, als Tipp jetzt aus meiner Welt wäre es ganz sinnvoll, so ein altes Modell heranzuziehen aus der Transaktionsanalyse. Also die geht ja davon aus, dass es sozusagen drei Ichs gibt. Das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Kinder-Ich. Jetzt stelle ich mir vor, in einer idealtypischen Welt würden zwei Erwachsene, so wie wir beide, miteinander reden und Informationen austauschen und sagen, nö, also politisch stehen wir nicht komplett auf der gleichen Seite, aber natürlich können wir hier sitzen und miteinander reden und einen tollen Podcast machen. Dann kommt möglicherweise in so Debatten mit fundamental Andersdenkenden, ist man konfrontiert, dass sich das Gegenüber nicht mehr auf dieser Erwachsenenebene bewegen möchte, sondern zum Beispiel in dieses Eltern-Ich, also Deutsch-Leistungskurs, auktorialer Erzähler, hineinbegibt und dann plötzlich sagt, ja, ja, du kannst das ruhig so meinen, aber das ist ja nur eine Meinung, das ist ja keine Evidenz und damit will ich nichts zu tun haben. Im Übrigen weiß ich seit 30 Jahren alles viel besser. Das wäre das Eltern-Ich. Damit kann man ein bisschen besser umgehen, wenn man dieses Dreiermodell der Transaktionsanalyse kennt. Die andere Ebene ist das Kinder-Ich, wenn mein Gegenüber sich dahin bewegt. Und ich nenne die immer ganz gerne, das sind so diese kleinen Kläffer, die einen in die Wade beißen. Ja? Meckerer, ne?
Ja.
Die dann sagen, ja, das stimmt alles überhaupt nicht, das ist alles totaler Quatsch. Ja? So. Und sich auf diese Ebene, auf dieses Niveau begeben, ganz schön schwierig damit umzugehen. Aber ich sage das ganz gerne auch bei Coachings und so. Du kannst für einen ganz kleinen Moment dich auch auf diese Ebene begeben, um da zu kontern. Ja. Und dann kannst du eventuell die Lage etwas besser in den Griff bekommen. Schwieriger in einer privaten Familiensituation, die, glaube ich, immer wichtiger wird in sehr naher Zukunft. Aber in öffentlichen Situationen kann sowas ganz gut funktionieren. Was meinst du?
Es ist immer die Frage, egal von welcher Seite du dich dem Thema näherst, was ist dein Ziel? Es ist ja keine Überraschung. Wir beide diskutieren ja auch außerhalb des Podcasts immer in Lösungen analytisch, also aus unserer Sicht. Und wir denken dann darüber nach, wie könnte es werden, was ich echt schätze. Also es geht immer um eine Verbesserung, um Lerneffekt und eine bessere Vorgehensweise oder eine Lösung. Und wenn das klar ist, dann bin ich ja nicht so unterwegs, dass ich dem anderen einen Treffer mitgeben will oder ihn besiegen will. Ich denke gerne Lösungen, das sage ich immer wieder. Also wie näherst du dich der Geschichte? Und weil du das Coaching ansprichst, ein Werkzeug im Coaching ist ja nun mal, dass ich die Wellenlänge des anderen aufnehme, damit ich überhaupt einen Zugang habe. Wenn ich auftrete, komplett dominant und der andere ist sehr harmoniebedürftig und möchte gar nicht so aggressiv diskutieren, klappt da gar nichts. Der ist eingeschüchtert und mir geht das zu langsam als aggressiver. Wenn ich mich aber so ein bisschen einpendle, und im Coaching nennen wir das ja Pacen, ne, dass ich so die Wellenlänge aufnehme, dann habe ich die Chance, dass ein Gespräch zustande kommt. Wenn ich jetzt auf dieses Ich runtergehe, auf das Kinder-Ich zum Beispiel, ist das im weitesten Sinne nichts anderes, weil ich nehme eine Wellenlänge auf, damit wir zumindest mal die Tür wieder aufhaben und sprechen können. Und das ist doch die Voraussetzung, bevor ich überhaupt auf den Inhalt eingehe.
Absolut.
Ja, wenn ich sage, pass auf, ich bin hier der Allwissende und ich sage dir jetzt, wie es läuft, dann habe ich kein Gespräch gehabt. Dann habe ich einen Monolog gehabt und gehe nach Hause und feiere mich und sage, Mann, bin ich ein super Typ. Aber ich habe nichts gekonnt. Ja, aber deshalb, da müssen wir hin. Und wie lassen wir uns drauf ein? Und ich habe da noch einen wichtigen Punkt, der mich seit langem umtreibt. Die eigenen Überzeugungen. Du hast es so wirklich toll formuliert, wir kommen aus anderen politischen Richtungen, aber es ist doch so, dass wir permanent diskutieren.
Absolut,
was ist natürlich. Da, was ist da? Ja. Wir haben eben auch, bevor wir hier losgelegt haben, die aktuelle Lage im Freestyle schon besprochen. So, was habe ich für eine Haltung? Und ich trainiere das wirklich sehr, dass ich meine Haltung, meine Überzeugungen immer wieder auf den Prüfstand stelle.
Ja.
Weil die Welt verändert sich permanent. Es gibt so viele Dinge zu beobachten, zumindest zu erwägen, zu reflektieren, dass es vermessen wäre zu sagen, ich weiß doch seit 30 Jahren, wie es ist. Ich habe gern diesen Verstärker. Alle 2-3 Jahre wechselst du dein Auto, die Klamotten wechselst du dauernd und deine Überzeugungen hast du ein ganzes Leben. Das kann doch nicht wahr sein.
Nee, kann es nicht.
Kann es nicht.
Ja.
Und jemanden zu erreichen, bedingt in meiner Welt, dass ich auch bereit bin, meine Überzeugungen mal zumindest auf den Prüfstand zu stellen. Und da können wir eine bessere Streit-, aber vor allen Dingen Debattenkultur entwickeln, wenn wir nicht so in den Schützengräben liegen.
Ganz, ganz wichtig, ganz wichtiger Hinweis. Und überhaupt andere Personen, und nochmal, egal ob auf der Bühne oder privat,
ja,
oder sonst wie, überhaupt zu erreichen, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir viel weniger arbeiten mit unserer Großhirnrinde kognitiv und wahnsinnig viel im Stammhirn sich abspielt, instinktiv. Und das hat wahnsinnig viel damit zu tun, eben jemanden zu erreichen, diese Sensorik zu haben, das Gegenüber aufzunehmen erstmal. Das heißt, selbst wenn du forsch und aggressiv und vorausgehend bist, erstmal hören, dann reden.
In der Kommunikation ist es ja tatsächlich so, dass ein viel größerer Teil das Zuhören ist, tatsächlich. Aber das können wir ja nicht mehr. Wir sprachen auch schon mal darüber, weil wir dauernd im Sendemodus sind. Okay, Berufskrankheit bei uns jetzt auch ein bisschen, aber wir trainieren es. Das heißt, das Zuhören, den anderen wirklich auch begreifen, ist ein wichtiger Bestandteil, um dann überhaupt in den Diskurs zu gehen. Und das haben ja viele offensichtlich verlernt. Vielleicht haben sie auch nicht mehr die Geduld. Vielleicht können wir es auch nicht mehr aushalten, weil Meinungen erstmal uns völlig gegen den Strich gehen. Aber in der jetzigen Gemengelage ist es in meiner Wahrnehmung alternativlos. Wir müssen versuchen, ins Gespräch zu kommen. Guck dir die Weltlage an, jetzt mache ich den ganz großen Wurf. Anscheinend sprechen die alle nicht. Oder falsch. Ich sage das so, und wenn es arrogant wahrgenommen wird, nehme ich das gerne hin. Sprechen, um ein Ergebnis zu kriegen. Warum spricht die Ukraine und Russland nicht? Vielleicht sprechen die hinter den Kulissen, ich hoffe es zumindest. Aber nach außen wird nicht gesprochen. Und wenn man nicht mehr sprechen kann, ist es echt arg.
Und kaum ein Staatenlenker reist zur Weltklimakonferenz mehr.
Spannend, oder?
Mhm.
Auf einmal ist das Thema weg. Ich verstehe, dass uns allen der Wohlstand wichtig ist. Aber das wichtigste Thema in die Zukunft
für unsere Kinder und Enkel
allemal ist gerade irgendwo unter Papierkorb abgeheftet. Wie dramatisch ist das denn? Wie dramatisch ist das? Und die Stimmen hörst du auch nicht mehr. Ja, die Stimmen hörst du auch nicht mehr. Generation Z vorne dran, aber auch da gibt es jetzt Umfragen. Achtung, ich gehe auf dünnes Eis. Da liest man, auch in der Shell-Studie, soweit ich das weiß, dass der finanzielle Wohlstand da schon auch ganz vorne rangiert. Was ich gar nicht kritisieren möchte. Ich möchte es nur feststellen. Und es geht nicht nur die junge Generation an, was mit dem Planeten ist. Aber dass das gar nicht mehr stattfindet, gerade dieses Thema. In einem Podcast hier, Lanz und Precht, ja, manchmal reden wir drüber, sagte Precht, also eine neue Regierung, CDU und Grüne, das wäre die Vollkatastrophe. Weil dann können die Grünen gar nichts mehr umsetzen und wir müssen schleunigst den Planeten retten. Nur so ein Schnipsel, ja. Was auch immer da kommt, aber im Gespräch sein.
Klaus, wir kommen zum Ende dieser Episode. Die Weltlage, die Lage vor allem in den USA und hier bei uns in Deutschland. Unsicher, kann man auf jeden Fall sagen, ist alles. Was machen wir rhetorisch daraus? Wie reden wir darüber im engsten Kreis, aber eben auch auf der Bühne? Wir haben versucht, ein paar Annäherungen hinzubekommen. Und das Thema wird nicht ausdiskutiert werden. Da könnten wir 20 Folgen machen. Und das verändert sich ja auch immer wieder.
Ja, ich glaube, wir sind ganz, ganz, ganz deutlich gefordert, nicht in diesen Jammermodus zu verfallen. Die Unsicherheit fühlt sich hier und da nicht gut an. Ich habe auch Sorgen. Natürlich habe ich Sorgen, was politisch passiert, was mit der Welt passiert. Ja, aber es hilft doch nicht zu sagen, oh Gott, ich wünsche mir und ich mache das jeden Tag, dass man rausgeht, nach vorne geht und mit viel positiver Energie in seiner Welt, also jetzt in dem Fall in meiner, agiere, um Menschen auch mitzunehmen. Weil der Satz gilt, vom Jammern ist noch nie etwas besser geworden. Und wir brauchen Mut und wir brauchen Schaffenskraft und Energie und Kreativität, dass wir nach vorne gehen, in diesen unsicheren Lagen, vielleicht gerade da. Und ich wünsche mir das, weil diese Opferhaltung bringt nichts und kostet wahnsinnig viel Energie. Und das wird es nicht sein, was uns hilft. Und deshalb versuche ich, Menschen da auch mitzunehmen und auch anzustecken. Mir wird immer nachgesagt, ich wäre immer super drauf. Nö, bin ich nicht. Aber meine Energie ist gut, meine Haltung ist entsprechend, weil Opfer ist nicht meine DNA, sorry, da bin ich raus. Aber das liegt auch tatsächlich an meiner Erziehung, glaube ich, und da bin ich auch sehr dankbar für. Also lass uns marschieren zusammen und lass überlegen, was können wir tun, schon im kleinsten Umfeld. Und dann darf das gerne größer werden. Und da sind wir rhetorisch da dran, weil wie wir formulieren, das entscheidet auch, wie wir Menschen erreichen mit unserer Botschaft. Da sind wir genau beim Thema. Ja. Also, und ich möchte das aufgreifen, wie du gesagt hast, die Regierung wurde nicht Regierung genannt, sondern Ampel. Das ist Mist. Das ist keine Ampel, die irgendwo an der Straße hängt. Das ist eine Bundesregierung, die gewählt ist. Die muss man so nennen. Jetzt können sie uns Kleinlichkeit unterstellen. Aber das ist Rhetorik und das ist Wirkung. Spreche ich von der Bundesregierung, Menschen, die das Land führen, oder spreche ich von der Ampel, die noch kaputt ist wahrscheinlich?
Genau. Ich habe übrigens eine Diskussion auf sozialen Medien bei LinkedIn gehabt, wo es um einen Autovermieter ging, der eben ein Bild gezeigt hat von Olaf Scholz und mit der Caption, mit der Unterzeile: Anders als hier können Sie den zurückgeben, wann immer Sie wollen. Also so sinngemäß, ne? Und ich habe dann genau diese Diskussion dort geäußert. Ich finde das nicht gut. Ich finde, eine Bundesregierung hat als solche, muss als solche tituliert werden. Und die hat, egal welche Couleur sie hat, / Biden gehört im O-Ton, Respekt verdient, verdammt nochmal. Und wenn alles Comedy ist, dann ist schwer auszumachen, wo fängt denn Ernsthaftigkeit an? Worte sind Macht, das ist eine rhetorische Frage.
Das ist so, ich habe das gelesen, den Schlagabtausch auf Social Media. Ich habe das mit Interesse gelesen und ich habe gesehen, dass du sofort ein bisschen gehatet wurdest.
Genau.
Ob du keinen Humor hättest, ob du Ironie nicht verstehen würdest. Und da sind wir genau beim Thema. Immer wenn es grenzwertig wird, kommt dieser Deckmantel der Comedy, ja, und der künstlerischen Freiheit. Das ist mir zu einfach, weil Respekt steht für mich davor, also die Haltung. Und das haben da ganz viele versucht. Deshalb, ich feiere dich dafür, dass du da in den Ring gestiegen bist.
Aber auch viele Likes bekommen, nicht nur Hate.
Von mir hast du ein Like bekommen, so, sowieso. Und ganz ehrlich, das ist ein tolles Trainingsfeld.
Ja.
Weil du musst nur eine Sache ein bisschen zugespitzt formulieren, kriegst du sofort richtig Ärger.
Shitstorm.
So, und dann können wir mit Verlaub genau das trainieren, was wir hier gesagt haben. Wie gehen wir mit dem Shitstorm um? Wir können natürlich sagen, Leute, habt ihr eure Medikamente falsch genommen? Oder sagen wir, Entschuldigung, das wäre jetzt nicht so konstruktiv, ja? Aber wir könnten sagen, Entschuldigung, was steckt denn dahinter? Lass mal sprechen. Wenn man das nervlich aushält. Aber ich finde das eine tolle Übung. Ich habe das mal mit jemandem gemacht, der zu einer gewissen Couleur gehört, die ich jetzt bewusst hier nicht namentlich benenne, eine Partei. Ich habe das gemacht in Social Media. Das war spannend, aber wir waren im Gespräch. Wir kamen nicht überein, aber wir waren im Gespräch. Ich habe das bewusst als Trainingseinheit genommen. Und ich bin mir sehr sicher, dass das der Weg ist, damit wir im Gespräch sind. Was rauskommt? Andere Nummer. Aber wenn wir nicht sprechen, wird es auf jeden Fall nicht besser. Eher schlechter. Das heißt, dieses Bewusstsein, wie wir mit Sprache umgehen, auf der Bühne, aber gerade auch privat, wird in der Zukunft noch wichtiger, als es eh schon war. Wir haben eine hohe Verantwortung und ich werbe dafür, dass wir unsere Worte genau wählen und vor allen Dingen immer die richtige Haltung und Wertschätzung für den Andersdenkenden dahinter haben, weil nur so kommen wir weiter. Und das ist eine Herausforderung, da scheinen jetzt schon viele zu scheitern, aber unser Job ist es, vielleicht einen Impuls zu setzen. Nochmal, wir sind nicht schlauer, aber wir stehen auf Bühnen und wir sprechen den ganzen Tag und wenn die Menschen ein bisschen drüber nachdenken, wie sie ihre Worte wählen, haben wir schon ganz viel erreicht. Und mir ist das eine Herzensangelegenheit.
Voll unterschrieben. Sprich mit mir, der Kommunikationspodcast mit Klaus Ohnesorg und Andreas Horchler. Vielen Dank, Klaus, für den Moment.
Ich danke.
Uns gibt's auf allen wichtigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns natürlich über Likes, über Abos, Infos und Themenanregungen gibt's auf ohnesorgekommunizieren.de. Und speziell zu dieser Folge würde mich Feedback auch sehr interessieren, einfach mal von unseren Hörenden. Wie habt ihr das aufgenommen? Wie findet ihr das? Also wir wären da wahnsinnig dankbar für und würden bestimmt noch 2, 3, 25 Episoden daraus machen am Ende des Tages.
Ja, dieses Jahr sowieso.
Dieses Jahr, lieber Klaus, nur noch eine einzige. Die haben wir genannt, wahre Worte, passt irgendwie super gut zu dem, was wir jetzt diskutiert haben. Aufrichtig sprechen in jeder Situation. Dickes Brett, oder?
Ein ganz dickes Brett, aber genau deshalb haben wir es uns ausgesucht.